Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Ausgabe von Leinwandliebe, denn wir haben uns heute für eine ganz besondere Sonderausgabe im Studio versammelt und ich bin jetzt mal so egoistisch und nenne mich zuerst.
Völlig okay, völlig verdient.
Ihr hört ihn, der gute Markus.
Hallöchen. Hallo
Markus.
Freut mich hier zu sein.
Und eigentlich hätte da auf Platz C noch der gute Pascal gesessen.
Der Dritte im Bunde.
Der Dritte im Bunde. Und nein, heute wird nicht getrunken, außer die üblichen Erfrischungsgetränke ohne Alkohol. Mhm. Nein, wir haben uns hier heute nämlich versammelt, denn in dieser Ausgabe von Leinwandliebe dreht sich mal alles um die besten Coming-of-Age-Filme. Und präsentiert wird euch das Ganze von Studiokanal und Beating Hearts, der am 27. März 2025 in die deutschen Kinos kommt. Ohne zu viel vorwegzunehmen, euch erwartet eine zutiefst berührende und schonungslose Liebesgeschichte, die über Jahrzehnte hinweg erzählt wird, von zwei Menschen, die trotz aller Widrigkeiten immer wieder zueinander finden. Mit einer Laufzeit von 160 Minuten bleibt dieser Film stets packend und emotional. Und falls ihr nach Beating Hearts noch nicht genug von Coming-of-Age-Highlights habt, möchten wir euch nun unsere ganz persönlichen Favoriten vorstellen. So,
nailed it.
Geschafft. Nailed it. Beim zweiten Anlauf. Ich bin sehr stolz auf mich.
Ja,
Beating Hearts. Wir dürfen, wenn ihr das jetzt noch rechtzeitig hört, diesen Film auch in der Preview zeigen. Ich habe ihn tatsächlich, ich glaube, letztes Jahr schon gesehen.
Letztes Jahr schon.
Ja, die haben uns den ja vorab gezeigt.
Ja.
War es im Dezember. Aber tatsächlich wirklich ein sehr, sehr toller Film.
Auch ein wilder Ritt durch verschiedene Genres, wenn man so will, ne? Also es ist ja erstmal klar, dieses Coming-of-Age-Thema, aber das ist ja auch nicht festgelegt.
Ja, es ist halt auch, der ist teilweise auch echt ganz schön brutal.
Mhm.
Also weil halt auch so ein bisschen Kriminalität mit reinkommt.
Mhm.
Und echt gut. Vor allen Dingen, ich war sehr erstaunt, weil es ja ein französischer Film ist.
Yes.
Und Pascal.
Gedreht von Obelix.
Von Obelix?
Ja, der spielt aktuell Obelix in dem letzten Kinofilm Live-Action und auch in dieser Serie hat er den gesprochen.
Okay, krass.
Ja, er ist ja ein großer französischer Schauspieler. Ich will ihn nicht versuchen auszusprechen.
Und das war ja auch der Grund, Pascal hat nämlich diesen kleinen Werbetext geschrieben und da meinte ich auch zu ihm, okay, bitte keine der französischen Namen, weil eine der Hauptdarstellerinnen aus Blau ist eine warme Farbe spielt ja hier auch die erwachsenere Frau dann. Und das wären alles Namen gewesen, hätte ich im Leben nicht aussprechen können. Aber das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, kleiner Fun Fact, französischer Film, ja auch in Frankreich wirklich mit Millionen Publikum wieder, basiert auf einer irischen Geschichte, also auf einem irischen Roman von 1997, meine ich. Das war nur so am Rande.
Multikulti.
Ja, wenn ihr mal wieder irgendwie ein bisschen Knowledge droppen wollt.
Irische Vorlage, französischer Film und jetzt in Deutschland im Kino. Mensch.
Genau. Und jetzt reden zwei Blondinen über diesen Film. Das ist doch, nicht über diesen Film, nein. Haben wir jetzt so ein bisschen gemacht. Also wie gesagt.
Lohnt sich.
160 Minuten, aber ordentlich. Und ja, wir reden jetzt so ein bisschen über Coming-of-Age-Filme. Und ich finde, das ist ja immer so ein, ich habe vielleicht auch am Ende, da musst du mich dran erinnern.
Oh Gott.
Noch ein Coming-of-Age-Buchtipp für euch.
Ah, okay.
Oder soll ich den jetzt gleich raushauen? Weil sonst vergessen's?
Schwierig.
Wir machen es
als Cliffhanger am Ende. Also jetzt als Teaser
jetzt
für das Ende. Du weißt, was ich meine.
Genau.
Damit die Leute bis zum Ende hören. Dann mache ich noch meinen Coming-of-Age-Videospiel-Tipp und dann haben wir alles abgedeckt.
Habt ihr alles hier. Und Coming-of-Age-Sachen, finde ich, ist ja immer irgendwie so ein spannendes Thema, so, ne? Weil gefühlt hast du alles schon mal gesehen, aber es gibt ja dann halt doch immer irgendwie Filmemacher, die dann doch noch wieder so den besonderen Kniff finden, um das jetzt hier irgendwie anders zu erzählen.
Naja, zumal es gibt ja da auch viele Spielarten. Klar gibt es immer wieder auch sehr klassische Coming-of-Age-Filme, die dann einfach so ein Highschool-Drama oder eine Tragikomödie irgendwie sind. Aber du kannst ja auch da dich an Genres andocken, wie du lustig bist irgendwie. Ob du jetzt irgendwie Horrorelemente einbaust oder jetzt hier wie bei Beating Hearts mit irgendwelchen Gangster-Dramen noch mit reinpackst. Mhm. Ja, deswegen. Und aber selbst für die Klassischen bin ich auch persönlich irgendwie immer wieder empfänglich. Also generell ist das, glaube ich, ich weiß ja gar nicht, ob man es als eigenes Genre oder halt so ein Subgenre bezeichnen will, was natürlich alle potenziell erstmal anspricht. Weil jeder war irgendwie mal jung und ist vielleicht mehr oder weniger erwachsen geworden oder musste durch bestimmte Zeiten gehen auf also einem nicht, Prozess. Wir ausgerechnet nicht. Wir sind noch mitten in unserer Coming-of-Age-Phase. Deswegen ist das auch so ein gutes Thema für uns. Ja, aber grundsätzlich hast du natürlich ein potenziell großes Publikum und potenziell alle Menschen, die du damit ansprichst. Deswegen hält sich das wahrscheinlich auch so lange schon als Gattung, eben nicht nur im Film, sondern auch, auch in der Literatur zum Beispiel.
Ja, gut. Wir hatten ja eigentlich geplant, dass Pascal noch mit dabei ist und jeder von uns zwei seiner so Lieblingsfilme mitbringt.
Diesmal auch ohne vorher zu spoilern, um das noch uns selber ein bisschen gegenseitig zu überraschen.
Ja.
Wir haben ja bei unseren Vorschauen versuchen wir uns ja immer ein bisschen besser abzusprechen.
Genau. Und da ich mal davon ausgehe, dass der gute Markus und ich, wir sind ja eins.
Wir sind im Grunde, wir verschmelzen immer mehr zu einem.
Und deswegen, glaube ich, würde ich mal sagen, lassen wir Mr. Obvious von den Filmen, über die wir jetzt sprechen, mal erstmal außen vor.
Ah, okay. Das ist dann das große Finale.
Genau, das ist das große Finale.
Die Meisterklasse im Coming-of-Age-Kino.
Deswegen sag mal, was hast du so als zweiten Film?
Also mein zweiter ist tatsächlich, also ich habe mich auch wirklich schwer getan. Wie gesagt, grundsätzlich bin ich dem sehr zugeneigt. Ich habe da irgendwie immer ein Fable für. Und da war, also der erste war gesetzt, auf den wir dann noch zu sprechen kommen. Und bei den anderen, da gab es so viel zur Auswahl. Und zumal es auch ja manchmal ein bisschen da fließend ist. Also man weiß, was jetzt als Coming of Age wirklich bezeichnet wird, ist jetzt einfach irgendwie ein Teenie-Film gleich auch irgendwie Coming of Age. Kann man argumentieren, kann man ja oder nein. Aber ich habe jetzt dann doch einen, glaube ich, der inzwischen als moderner Klassiker auch mehr oder weniger gilt. Das ist The Perks of Being a Wallflower. Oder vielleicht lieber Morgan.
Ja, sehr gut.
Genau, von 2012 inzwischen. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass er schon so lange wieder her ist. Das kam mir gar nicht so lange hervor. Aber ist auch relativ zeitlos. Das zeichnet den, finde ich, auch so ein bisschen aus. Der spielt ja in den 90ern. Du merkst es auch ein bisschen an so, die machen ja viel Mix, da geht es viel um Mixtapes. Aber das kann ja auch sein, das sind ja auch ein bisschen so Hipster, das kann ja auch sein, dass das heute, also ich finde, der Film, den zeichnet aus, auch wenn die alle jetzt nicht mit irgendwelchen Handys hantieren, der wirkt relativ zeitlos, der hat einen ziemlich zeitlosen Vibe und das macht gute Coming-of-Age-Filme auch einfach aus. Genau, von 2012, von, wie heißt der, Steve Sprosky?
Ich kann seinen Namen
Sprosky?
Nicht aussprechen. Sprosky? Sprosky? K-Y.
Ja, der hat später auch noch diesen Wunder gemacht zum Beispiel. Ja, und das Besondere hier war eben, der hat das Buch auch selber geschrieben.
Das übrigens bei mir im Regal steht.
Ungelesen?
Leider noch ungelesen.
Ja, ich habe das in deiner Einleitung gerade irgendwie rausgehört schon.
Ja. Ich sag ja, ein Geist hier so. Aber ja, vor allem ist ja auch nur ein relativ kleines Buch irgendwie.
Ja, es ist ja, glaube ich, ich habe es auch selber nicht gelesen, aber ich glaube, es ist ja auch eher so ein Briefroman, ne? Der wird ja, glaube ich, das ist ja auch der Rahmen oder beziehungsweise begleitet das den Film ja auch die ganze Zeit. Er schreibt ja quasi an einen also nicht näher benannten Freund oder vielleicht ist es auch einfach nur Teil seiner Therapie irgendwie, dass er einfach das niederschreibt. Und das ist, glaube ich, das Buch ist, glaube ich, komplett so. Und das ist hier der Off-Kommentar mehr oder weniger. Genau, und der hat eben, das war so, er wollte das unbedingt verfilmen selber und das war aber seine Bedingung, dass er da selber Regie führt und das Drehbuch schreibt, also er hat hier ganz alles alleine gemacht. Das ist ja auch, also so in Personalunion ist, glaube ich, auch nicht so üblich, ne? Ich habe jetzt keine so krassen Beispiele, also es ist ja inzwischen schon öfter mal so, dass Leute, also Buchautoren gerne auch mal das Drehbuch dann schreiben zu filmen, aber das wirklich alles dann komplett selber machen. Ist dann, glaube ich, doch irgendwie was Besonderes. Und muss auch nicht automatisch bedeuten, dass das eine gute Adaption ist. Also berühmtes Beispiel ist ja immer noch, wie hieß er, Chris Roberts oder so? Dieser Wing Commander-Film aus den 90ern. Das ist ja der Typ, der selber die Spiele quasi gemacht hat, hat dann den Film auch gemacht. Und ich habe ihn bis heute nicht gesehen. Er hat ja auch gewissen Kultstatus, aber ich glaube, der kam damals zumindest nicht so gut weg. Aber genau, aber in dem Fall trifft er wahrscheinlich genau den Vibe, den er einfach machen wollte. Vielleicht grundsätzlich erstmal, worum es geht. Ich weiß ja gar nicht, wie wir das überhaupt, also ne, kurzer Handlungsabriss für alle, die es nicht kennen. Ja, genau. Wir sind hier offen für, ne?
Wir sind offen für Vorschläge.
Wir sind offen,
offen für
alles, sage ich. Ich meine, ich bin auch offen für alles, auch was, wie du jetzt weiter vorgehen willst, aber ich hätte jetzt einfach kurz gesagt, worum es geht. Also wir haben Logan Lerman, bekannt aus Percy Jackson, der die Hauptfigur hier spielt. Mit Figurennamen habe ich es immer nicht so, aber du guckst das nebenbei
Logan
einfach.
Logan Lerman ist Charlie.
Genau, Charlie. Der fängt an der Highschool an. Was ja immer ein Ausgangspunkt ist für eine schwierige Zeit, gerade in amerikanischen Filmen. Also er ist Freshman, erstes Jahr in der Highschool und hat halt Schwierigkeiten, einen Anschluss zu finden. Man kriegt so nach und nach mit, dass er eben auch wirklich private Probleme hat, weil er mehrere Traumata oder Verluste hinnehmen musste. Manche sind jüngere Vergangenheit, manche schon länger her. und ist halt sozial ein bisschen, hat sozial ein bisschen Schwierigkeiten, da Anschluss zu finden und freundet sich dann aber doch relativ schnell mit Senior Highschool Leuten an, also die wirklich schon im letzten Jahr schon sind, vor allem mit Ezra Millers Figur und Emma Watsons Figur.
Ezra Patrick Millers und Figur heißt Patrick Stewart.
Patrick und Sam? Patrick Stewart?
Okay. Also laut Wiki heißt Patrick, er Patrick Stewart. Ja.
Und also sie Patrick
heißt,
und Sam.
Und sie heißt Samantha Button.
Genau. So ein bisschen hipsterig. Also am Anfang denkt man so ein bisschen, ja, ach, das sind jetzt wieder so typische, die sind ja ganz quirky und kommen so aus sich raus und haben halt als einzige, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und als einzigen guten Geschmack und so. Aber man merkt dann auch, dass bei denen, das zeichnet denen eben auch aus auch, und hebt den auch von anderen ab, dass bei denen eben auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also sie sind irgendwie Stiefgeschwister. Gleichzeitig auch beste Freunde und nehmen dann Charlie so ein bisschen in ihre Mitte auf, in ihren Freundeskreis und haben auch sofort von Szene 1 an so eine tolle Chemie miteinander. Die wurden, glaube ich, auch die Darsteller damals irgendwie in so einer Herberge oder in so einem Hotel zusammen untergebracht, auch vorher schon. Also sie sind wohl auch, ich meine, es wird PR natürlich immer viel gelabert, oh, wir waren wirklich alle super Freunde und eine Familie. Aber in dem Fall scheint es zu stimmen, zumindest überträgt sich das total auf die Figuren. Also die brauchen wirklich nur eine Szene zusammen und
ich
und,
auch, ja.
Ja. Und sind eine ganz tolle Truppe. Und auch nicht nur die, also das sind halt die wirklich die drei Hauptfiguren, aber die haben ja noch so zwei, drei andere Freunde in ihrem Freundeskreis und auch die würden irgendwie, also man hat ein Gefühl für alle irgendwie, dass die richtige Figuren sind und nicht einfach irgendwie Abziehbilder von alten, bekannten Teenie-Film-Klischees oder Coming-of-Age-Klischees.
Ich glaube, das ist echt so das Gute, dass A, das Buch als Vorlage wirklich relativ dünn ist. Also ich weiß nicht, meine Ausgabe, die ich zu Hause habe, sind glaube ich nicht mal 200 Seiten oder so. Und dass du halt den Autoren hast, der gleichzeitig dann auch das Drehbuch schreibt und sich dann halt viel mehr darum schert, okay, was sind das für Charaktere, was sind das für Figuren, die jetzt hier irgendwie dann eine wichtige Rolle spielen. Ne?
Total. Es ist ja auch so, dass, da merkt man vielleicht auch, dass er jetzt nicht Primärregisseur ist, es ist ja auch jetzt nicht unbedingt, und das meine ich jetzt im positiven Sinne, irgendwie besonders originell inszeniert. Es ist jetzt auch nicht einfach nur abgefilmt, aber es ist eben unaufgeregt, würde ich es mal nennen, inszeniert. Und wie du sagst, er fokussiert sich halt vor allem auf die Figuren und da eben auch, dass die wirklich so Fleisch haben und wirklich komplex sind und selbst die, wo du am Anfang denkst, ja, die dancen da irgendwie nur rum, haben halt alle irgendwie auch Probleme und sind auch noch dabei, irgendwie zu sich selbst zu finden, auch wenn du denkst, die sind halt doch schon drei Schritte weiter. Aber es ist halt kein, es ist, kommt ja nicht von ungefähr, dass die dann zusammen diesen Freundeskreis bilden, obwohl er drei Jahre jünger ist. Ja. Und genau, da verschwimmen dann auch die Grenzen. Ja, und Charlie verguckt sich dann halt natürlich auch immer mehr in Sam. So wie ich damals mit Emma Watson. Kann man ihn auch nicht verübeln. Aber auch so, weil sie halt auch alle wirklich ist eine charmante Truppe. Und auch wieder so ein Fall, wir hatten es glaube ich auch mal im Podcast neulich mit Jonathan Majors, wo ich es jetzt auch beim nochmal gucken schade finde, dass die ganze Geschichte um Ezra Miller, also dass auch wieder so ein Schauspieler mehr oder weniger verloren gegangen ist. Also er, ich weiß gar nicht, was war bei dem nochmal genau? Der hat irgendwie einen Fan.
Oh, der hat ja ganz viel.
Und verschiedene also, und rumgepöbelt und ja, Sachen
geschlagen. Er soll ja angeblich auch irgendwie eine junge Frau bei sich eingesperrt haben zu Hause.
Also auch
und
ganz
solche
schlimme
Geschichten.
Sachen.
Also, ja, es ist schade, weil ich mochte ihn gerade so. Ich finde Ezra Miller gerade in seiner jüngeren Phase. Ja. Er hat ja, also Perks of Being a Wallflower, wirklich toller Film. Und er hat ja, ich weiß nicht, ob davor oder danach
davor
noch diesen We Need to Talk About Kevin Film gemacht mit Tilda Swinton. Also wer den noch nicht gesehen, ich weiß
das
nicht, der,
krass,
der würde wahrscheinlich, wenn man es genau nehmen wollte, auch so ein bisschen in dieses Thema Coming of Age passen. So.
Ja, also
aber,
im Grunde schon, aber eine wesentlich
natürlich
düsterer.
Naja, und vor allem, es wird ja, glaube ich, auch mehr eigentlich, also We Need to Talk About Kevin wird ja mehr aus der Sicht der Mutter eigentlich erzählt, die sich ja so ein bisschen fragen muss, wie konnte aus meinem Sohn so ein Monster werden, so ohne ja zu viel zu verraten, aber We Need to Talk About Kevin kann ich euch auch sehr empfehlen. Ja. Ist natürlich aber nicht so leichte, schöne Kost wie vielleicht lieber morgen. Vor allem, was ich bei dem Film auch total mochte, und das ist ja auch, finde ich, immer so ein Punkt, Coming-of-Age-Filme gehen ja immer so ein bisschen in die Vergangenheit und spielen ja dann auch immer sehr viel mit der jeweiligen Zeit, in der das spielt. Und wie machst du das am besten? Über den Soundtrack.
Ja, da war ich auch noch drauf zu sprechen gekommen,
Und The Perks of Being a Wallflower ist ja so, ist es der Tunnelsong? den sie doch immer hören, wenn sie irgendwie gemeinsam durch diesen Tunnel fahren und irgendwann.
Genau, auch eine schöne Szene.
Ja.
Auch als sie dann quasi nochmal, sie machen sie, genau, gibt es ja einmal, dass sie quasi da sagen, sie haben dieses Tunnelritual mehr oder weniger und später machen sie es dann halt nochmal und das ist dann wirklich so eine, auch so ein schöner Bogen einfach.
Ja.
Und das Einzige, was einem da so ein bisschen, naja, was man ein bisschen schlucken muss, ist, dass die halt so diesen sophisticated Musikgeschmack haben und total abgehen in die Musikszene, nicht David Bowie und Heroes kennen.
Ja, ja.
Wo du da denkst, also ich glaube, ja, kann sein, dass Anfang der 90er David Bowie in den USA noch primär für andere Sachen bekannt war, aber come on. Also das muss man so
ein bisschen schlucken,
alle drei sagen, oh, ich habe diesen Song noch nie gehört. So, okay, aber ist trotzdem eine richtig schöne Szene. Also gerade die am Ende dann auch noch, wenn er da quasi seine Arme ausbreitet und ein guter Off-Kommentar. Es ist auch echt so, immer so haarscharf an der Grenze. Es ist manchmal auch ein bisschen kitschy, einfach aber auf positivste Weise.
Ja.
Ich glaube, die Benenz, als er einmal über Musik reden, auch selber fällt einmal das Zitat kitschy but brilliant und das trifft den Film auch ganz gut. Also, er spielt auch, wie du ja schon gemeint hast, so mit dieser Zeit und generell mit dieser Nostalgie einfach, das trifft er echt gut. Ich habe ja sowieso auch ein bisschen Hang zu persönlicher Nostalgie, das macht der Coming of Age so ein bisschen aus. Man denkt dann selber zurück an seine Jugendzeit und wie alles früher war und was davon jetzt einfach nicht mehr ist oder nie mehr so sein wird. Und damit spielt er auch sehr auf gleichzeitig so richtig herzerwärmende und Feelgood-Weise und traurige Weise auch. Also er kriegt das auch, da macht er eine richtig gute Gratwanderung und beides funktioniert auch sehr gut. Weil du, wie gesagt, auch über Logan Lermans Figur gerade immer mehr erfährst und da ist halt schon echt viel krasses Zeug passiert. Und da ist er dann auch relativ subtil, aber wie er das einfließt, an anderen Stellen halt nicht. Aber das kriegt er dann so nach und nach irgendwie entblättert und das macht die Figur auch noch wesentlich spannender. Und man kann insgesamt einfach da richtig eintauchen. Also ich kann so richtig, in dem Film kann man so richtig baden, wenn man so will.
Ja,
in dieser ganzen Nostalgie, in diesem Gefühl von damals. Und ja, es ist einfach richtig schön. Und man wünscht sich eigentlich auch so einfach in diesem Freundeskreis zu sein. Also die sind auch, klar streiten die sich nochmal, aber da hat auch jeder den anderen irgendwie.
Ja, mit dazu.
Ja, genau. Also das ist so ein richtig, richtig rundes Ding. Und was fürs Herz, aber auch ein bisschen Tränchen kann man da verdrücken.
Vor allem, ich habe jetzt gerade mal geguckt, dass er quasi auch für Emma Watson so der erste größere Film nach Harry Potter, ne?
Ja, kommt also, auch hin. Ja, ich habe es also jetzt nicht ganz auf dem Schirm, aber wohl, zeitlich kommt das hin, ja.
Also 2011 kam der letzte Harry Potter-Film raus und 2012 ist dann halt Perks of Being a Wallflower.
Ja.
Dazwischen hat sie irgendwie noch My Week with Marilyn, aber ich gehe mal davon aus, dass sie da nur
eine
kleinere Nebenrolle spielt. Oder, ja, eben, ne, aber hier ist sie dann ja natürlich auch irgendwie immer so auf diesen Postern gewesen und sowas alles.
Die sind aber auch echt alle drei wirklich super, deswegen meine ich auch.
Und vor allem, ich finde sie alle sehr schön authentisch und das
total.
Auch, was du sagst, ist ja, finde ich, was ja Coming-of-Age-Filme eigentlich ja auch immer viel mitbringen. Am Ende sind es immer irgendwie, oh, der eine ist todkrank oder der andere hat irgendwie was total Schlimmes in seiner Vergangenheit. Also ist ja auch immer so überdramatisiert am Ende des Tages. Aber ich finde, der Film ist zumindest wirklich immer noch so, wo ich sage, ich finde ihn glaubwürdig. Die Figuren sind authentisch, selbst in ihrem Überspitztsein.
Naja, und was die halt erlebt haben, ist irgendwie mehr oder weniger in der Vergangenheit, also die ganz schlimmen Sachen. Das kommt eben, wie gesagt, dann nach und nach raus und macht es dadurch auch ein bisschen spannender. Es ist gleichzeitig eigentlich auch nebenbei dann auch wirklich ganz guter Kommentar oder ganz gutes Porträt von so Traumabewältigung und Depressionen. Also das kommt dann erst gegen Ende, aber das macht er auch gut. Also jetzt nicht total im Vordergrund, aber es ist eine wichtige Rolle und das stellt er auch gut dar, ohne jetzt aber ein Runterzieher zu sein. Das ist halt auch so ein Kunststück. Und ja, und gerade Logan Lerman, den man ja sonst vor allem von diesen Percy Jackson-Filmen kennt, von den alten, hat mich jetzt, gerade als ich es jetzt auch nochmal gesehen habe, überrascht, wie gut er tatsächlich auch ist. Also,
hat er eigentlich danach noch
irgendwie ist gute Frage, so, das habe ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm, aber so richtig,
hab so das Gefühl,
damals hätte man gedacht, das geht vielleicht jetzt so richtig ab, aber so ganz.
Na gut, na, die Percy Jackson-Filme.
Ja, ja, genau, Percy Jackson,
noch,
das
ne?
und.
Stimmt, er war bei, hier bei Noah.
Bei Noah. War nicht auch einer von den Panzerleuten in dem Fury-Film, Herz aus Stahl?
Stimmt, genau, ja, stimmt, da war er auch noch.
Also er hat schon noch so ein paar Nebenrollen gehabt.
Also aber es ist nicht mehr so, dass man noch denkt, okay.
Aber er macht das echt gut.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob du den kennst, der kam 3 Jahre später. Kennst du diesen Me and Earl and the Dying Girl?
Ja.
Da, das ist ja, ich finde.
Da geht's aber um, ne?
Oder? Da geht es um, genau, da, und das ist hier für alle House of the Dragon Fans, das war für mich zumindest so der erste Film, in dem ich Olivia Cooke
Ich habe sie bei Bates Motel als erstes gesehen.
Hier spielt sie halt so ein junges Mädchen, die sie ist an Leukämie erkrankt oder so.
Ich will mich jetzt nicht drauf festlegen,
und,
aber es kann sein.
Auf jeden Fall, ja.
Der war auch süß, wenn ich jetzt so dran denke, kann ich mich an nicht so viel erinnern.
Was ich halt bei dem mochte, war so die Tatsache, dass wir diese Hauptfigur haben, keine Ahnung mehr, wie er heißt, der macht ja mit seinem besten Freund, machen die so kleine Filmchen. Schickt seine Mutter ihn irgendwann zu dem Mädel und sagt, ey, hier, und dann nimm was mit der, so nach dem Motto, ne, so kümmere dich mal so ein bisschen um die. Und den fand ich auch sehr, sehr niedlich. Der schlägt halt auch so voll in diese Kerbe rein, jetzt halt so dieses The Fault in Our Stars mäßige, so, das, weil,
Sick Flick, nennt man, sagt Sick man dazu, glaube ich, auch, oder?
Ja, boah, das ist ein ganz ekliger Begriff eigentlich.
Aber ich glaube, das wird gebraucht.
Aber den fand ich ja auch sehr, sehr niedlich.
Ja,
so
also,
in dem
wie gesagt, das Gefühl habe ich auch zu dem Film, aber dazu kann ich nicht mehr so viel sagen, weil ich habe ihn nicht mehr so ganz präsent.
Ich weiß nur, dass Hugh Jackman irgendwie in einer kurzen Sprechrolle er selbst, weil ich glaube, es geht auch darum, dass sie oder er großer Fan von Hugh Jackman ist und dann hörst du Hugh Jackman kurz sprechen.
Aber in Nebenrollen bei Perks of Being a Wallflower auch ganz cool eigentlich. Paul Rudd ist halt sein Englischlehrer.
Stimmt, der ist ja sowieso richtig
auch mal nicht so aufgeregt wie sonst Paul Rudd immer ist. Also sehr, sehr charmant. Und Dylan McDermott ist sein Vater, Kate Walsh aus Grey's Anatomy seine Mutter. Aber die Eltern spielen jetzt nicht so eine große Rolle in dem Film. Das ist auch nochmal ein spannendes Thema, aber da kommen wir vielleicht später auch nochmal bei anderen Filmen mehr drauf zu sprechen, wie mit dem Thema Eltern so umgegangen wird in Coming of Age. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Sachen. Ja, genau. Und Melanie Linsky, seine Tante, so in Rückblicken, die Rose aus Two and a Half Men und vielen anderen Filmen später noch. Gute Rolle auch in Last of Us, genau.
Und Yellow Jacket.
Stimmt, Yellow Jackets, ja. Genau, also die ist auch immer noch gut am Start, die ist ja auch mit dabei. Eine kleine, aber eine wichtige Rolle in Perks of Being a Wallflower. Und ja, also groß, jetzt gerade nochmal geguckt, extra für den Podcast. Mhm. Ganz, ganz toller Film.
Okay.
Ich übergebe dir das Hauptwort.
Übergib mir das Haupt. Und ich habe lange überlegt, was ich nehmen soll, weil mir schon bewusst war, dass wir vermutlich über den einen oder anderen Film stolpern werden, den wir gleich haben. Und weil ich jetzt so ein bisschen auch überlegt habe, okay, was kommt so dem nahe, was auch Beating Hearts ähnlich ist?
Und das ist dann dachte ich mir, also es ist ja richtig professionell jetzt hier von dir.
Ja,
hallo? Du bist ein Professioneller.
Und ich wette, das ist ein Film, den hast auch du gesehen, den habt auch ihr da draußen bestimmt gesehen, weil es ist schon mittlerweile auch so ein moderner Kultklassiker geworden. City of God. Nein.
Das ist eine große Lücke bei mir, ja. Aber ich nicke einfach und lächle jetzt.
Okay, krass. Ja. Hätte ich nicht gedacht.
Aber jetzt auch, wenn ich nochmal geguckt habe bei Coming of Age, taucht er auch ja natürlich sehr oft auf.
Naja, vor allen Dingen, weil City of God ist ja, also ist ja, jetzt muss ich selber hier erstmal, ist ein brasilianischer Film von 2002 gewesen. Ich habe den damals sogar im Kino geguckt. der sogar auf wahren Begebenheiten beruht und die Geschichte von Buscapé erzählt, der halt in so einem Armviertel aufwächst und da halt so mit zwei Freunden, der eine ist Locke und der andere, glaube ich, Karotte oder so, die haben halt auch die lustigsten Namen. Und er wird halt dann sehr, sehr früh mit dieser Bandengewalt innerhalb dieses Viertels konfrontiert und gerade Locke findet im Verlauf dieses Films auch immer mehr und mehr Gefallen an dieser Gewalt. Es gibt dann echt so eine Sequenz, wo so eine andere Gruppe von Leuten so ein Hotel überfallen, so ein Stundenhotel. Und aber nur die Leute beklauen eigentlich. Mhm. Und Locke, der ist da, glaube ich, so 8 oder 9 soll der so sein, klettert halt im Nachhinein da rein, findet eine Waffe und bringt halt Leute um. Und findet es dann halt alles super. Und Buscapé ist halt mehr so ein ruhiger Typ, der eigentlich mit all dem gar nichts so zu tun haben will. Und so die erste, also der Film wird halt auch in unterschiedlichen Etappen erzählt. Das ist dann tatsächlich auch so ein bisschen wie bei Beating Heart, der ja dann auch irgendwann so einen Zeitsprung macht. Und das Gleiche hast du bei City of God halt auch so, dass wir dann, ich weiß gar nicht, ich glaube so 10 Jahre weiterspringen oder so. Und dann lernst du Buscapé als jungen Mann kennen, der so Fotograf wird.
Mhm.
Und dann halt so ein bisschen die Entwicklung in seinem Viertel begleitet und dann lernst du aber auch wieder Locke und Karotte kennen und Locke ist mittlerweile halt wirklich so ein richtig krasser Gangsterboss geworden und so und das ist halt wirklich so Coming of Age, so ist halt wirklich real, also die Story ist halt nicht einfach irgendwie so aus dem Hut gezogen, sondern das ist halt irgendwie alles wirklich so passiert und dieser Buscapé ist ja dann auch ein sehr bekannt, also sehr bekannt geworden durch die Fotos, die er dann halt aus diesem Armviertel da gemacht hat und so. Und ich weiß nicht, ich habe den Film damals gesehen und 2002, da war ich noch fast blutjung und auch filmisch gar nicht so auf dem Level, so dass ich Filme geguckt hätte, die nicht aus Hollywood kommen, so, ne? Ja. Und das war.
Aber er hat ja schon generell hohe Wellen geschlagen damals. Ne?
Der war damals richtig, richtig gehabt. Da hat er nicht dann auch den Oscar gewonnen oder so.
Er war auf jeden Fall, hat auf jeden Fall da auf jeden Fall nominiert. Das habe ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Aber ich habe.
Warte mal, ich gucke mal aus.
Aber ja, deswegen umso schlimmer, dass das bei mir wirklich so eine große.
Ach nee, der ging leer aus. Der war nominiert für beste Regie, beste.
Ich glaube, das ist auch so einer der großen Snaps, wo Leute, glaube ich, damals, bis heute, glaube ich, noch so enttäuscht waren, dass der da nicht nominiert wird, weil der auch so in ganz vielen besten Listen bis heute auftaucht.
Ich lese gerade, in der deutschen Synchronisation wird Buscapé von Xavier Naidoo gesprochen.
Wow.
Ich weiß jetzt schon wieder nicht.
Wow. Okay. Gut.
Das lassen wir jetzt einfach mal so hier stehen.
Genau, das bleibt jetzt einfach mehr oder weniger.
Sowas guckt man natürlich im Original mit Untertiteln. Ja. Das ist natürlich für mich. Nee, aber das ist halt so ein Film. Also auf der einen Seite hat er natürlich trotzdem so diese klassischen Sachen vom Coming-of-Age-Film, natürlich so diese Freundschaft in den schwierigen Zeiten und es geht dann natürlich auch weiter und er lernt natürlich auch ein Mädchen kennen und sowas alles, aber so diese Vergangenheit holt ihn halt immer wieder ein und so diese einstige Freundschaft ist ja trotzdem irgendwie noch nicht so ganz vergessen und irgendwas hat sie ja früher mal so miteinander verbunden und der Film ist halt wirklich. Also der ist wirklich sehr, sehr hart auch. Und,
ist wahrscheinlich auch das, was mich damals so ein bisschen abgeschreckt hat. Ich war wahrscheinlich nicht in dem Mindset drin, so zu der Zeit zumindest. Und dann ist es halt irgendwie.
Ja, aber der ist, also vor allen Dingen, der sieht auch fantastisch aus. Ja. Also der ist halt auch wirklich.
Ja, die Kinder sind
grandiose
krass,
Bilder.
Oder? Also,
die Kinderdarsteller sind alle unglaublich gut.
Ja.
Und das wirklich so ein Film. Das würde ich sagen, das ist für mich so ein 10 von 10 Film. Mhm. Das ist so ein Meisterwerk. So, da funktioniert halt auch alles. Die Geschichte hält dich die ganze Zeit eigentlich voll unter Strom.
Ja.
Und es ist halt, gerade wenn ich jetzt so gucke, dass Beating Heart natürlich auch so ein bisschen dieses Thema der Kriminalität anspricht. Natürlich jetzt nicht auf diese krasse Art und Weise, weil es geht schon in City of God viel mehr noch um diese Kriminalität, weil diese Leute da halt einfach aufwachsen. Ja. Beating Heart ist mehr so, sie wächst ja eigentlich in einem sehr mitbürgerlichem Umfeld auf, so hat er und lernt dann halt den Bad Boy kennen. aber City of God.
Gab es da nicht auch irgendwann mal so eine Quasi-Fortsetzung, zumindest im ähnlichen Milieu spielt? Ich glaube jetzt nicht unbedingt mit den gleichen Figuren, aber.
Ja, mir war auch City of. Ah nee, es gibt eine.
Oder eine Serie?
Eine
oder so?
Serie, ja. City of Man von 2002 bis 2005.
Genau, darüber habe ich nämlich, glaube ich, irgendwann mal geschrieben bei uns. aber ich habe es jetzt auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Das ist so, dass. Das konnte ich noch als Fact reinwerfen.
Ja, nee, aber City of God ist.
Ja, kommt weiter oben auf die Liste, auf meine 500 Millionen Filme lange.
Ja, gut. Ich glaube, das wäre auch mal eine gute Folge, die wir machen sollten.
Podcast mit Schuss, mit City of God.
Nein, oh Gott, das ist ein fantastischer. Ja, nee, eine Episode, Klassiker oder Kultfilme,
die wir noch nicht gesehen haben. Das ist gut, ja. Und gucken wir die dann dafür oder lassen wir die uns einfach nur erzählen? Nee, wäre schon gut, wenn wir die dann gucken.
Ja, erstmal müsste man halt mal so ein bisschen sammeln.
Ja. Ich habe das ja letztes Jahr zweimal gehabt, im Grunde, als wir über The Crow und Beetlejuice gesprochen haben.
Stimmt, ja. Fände ich ja mal spannend, so, ja. so ein bisschen so unsere Liste ja. der Schande zu
ja,
offenbaren.
Ja, das finde ich,
ich meine, man könnte, glaube ich, den Podcast auch so machen ja. und sagen, okay, welche Filme stehen denn auf der Liste, wo alle Welt sagt, so, boah, den ja. musst du gesehen haben, gerade du als Filmkritiker, Filmmensch, musst du es doch gesehen haben.
Wie kann das sein, dass du noch nicht City of God gesehen hast,
genau.
Markus?
Oh, unmöglich.
Was ich mir jetzt von Pascal wieder anhören müsste, wenn der jetzt hier wäre.
Wahrscheinlich, ja. Ja. Der hätte hier schon die Augen so weit gerollt, ja. du hättest nur noch
ja,
das Weiß gesehen. Tastatur
an den Kopf geworfen hier drüben, ja. Ja, finde ich aber gut, finde ich spannend. Zumal das auch immer, ich mag das ja, ich habe das, glaube ich, in den erwähnten Podcasts auch gesagt, wenn es dann diesen Anlass richtig gibt, dass ich sowas mal nachhole. Und das habe ich ja damals auch gemacht. Und gerade bei Beetlejuice bin ich jetzt sehr happy, dass ich den endlich mal nachgeholt habe, weil der halt immer noch fantastisch ist.
Absolut.
Aber ja, genau, das, also gerne. Das müssen wir uns mal im Hinterköpfchen behalten. Apropos Pascal, der wird dann wieder sagen, ich habe alles gesehen. Ich gibt gar nichts,
was
ich
gesehen
habe.
Er hat sowieso alles gesehen.
Aber ich glaube, da finden wir auch was.
Ich habe übrigens einen Coming-of-Age-Film, von dem ich glaube, dass Pascal ihn erwähnt hätte.
Ja, ja, stimmt. Wir wissen jetzt gar nicht, was er hat seine Filme geheim gehalten. Oder
er hat mir heute früh geschrieben ja. und ich habe halt auch verpennt, ihn zu fragen.
Ja,
aber
das muss er auch selber sonst erzählen. Aber wir können zumindest einen Tipp abgeben.
Ja. Und vor allen Dingen, das ist auch ein Film, den finde ich, Sonne und Beton.
Ah, okay.
Von 2023. Mhm. Das ist immer ein deutscher Film.
Kann gut sein, ja. Zumindest wäre er bestimmt in seinen Top, weiß ich nicht was, aber ja. Ja, hat viel von geschwärmt.
Da muss ich auch sagen, den fand ich auch echt gut.
Ja, ich habe den leider nicht gesehen. Wir hatten damals bei einem Filmquiz Freikarten dafür sogar gewonnen, aber ich konnte an dem Tag leider nicht. Und dann ist für mich hat sich das Zeitfenster wieder geschlossen, wie es bei mir bei aktuellen Kinofilmen
ist. Ja, auch irgendwie aber leicht autobiografisch angehaucht von Felix Lobrecht.
Genau, aber das ist sowieso noch so ein Punkt. Ne? Das wollte ich vorhin eigentlich auch noch erwähnen. Das ist ja oft bei Coming of Age irgendwie der Fall, dass irgendjemand von den Beteiligten.
Ja, klar.
Das ist so prädestiniert dafür, dass diese ihre eigenen Erfahrungen einbringen. Bei Steve Wolski von Box of the Wallflower ist es ja auch so. Und was wir dann noch irgendwie
City
erwähnen.
City of God basiert auch auf wahren Begebenheiten.
Naja, so. Genau. Also das ist so ein, wirklich so ein Genre, da verarbeiten Leute irgendwie oft ihre eigenen Erfahrungen und Erinnerungen.
Ja. Na gut, macht ja auch irgendwie am meisten Sinn. Ne? Also ja. Das, aber ja, Sonne und Beton, wer ihn noch nicht gesehen hat, kann ich tatsächlich auch wärmstens empfehlen. Das ist so ein Punkt, deutsches Kino ist ja doch geil.
Ja.
Haben wir ja hier auch bei Leinwand lieber als Ausgabe. Und Sonne und Beton, ich weiß gar nicht, ob der da so gar mit drin war.
Oh, gute Frage.
Ausgabe, aber
hatten wir, wie lange haben wir denn die Reihe jetzt schon? Ich weiß es gar nicht genau.
So lange.
Na, schon länger, als man denkt, ist es immer.
Deutsches Kino ist halt doch geil.
Ja, kann man so sagen. Ich bin auch immer schon überrascht, dass wir, glaube ich, jetzt schon 6 Jahre diesen Podcast hier machen oder so.
Also, das ist verrückt, ne?
Ja, das kommt mir auch nicht so
lange. Das ist immer noch Episode 9.
Genau, das
Star
ist der
Wars
Anfang
Episode
gewesen.
9. Ja. War damals der Anfang. Mhm. Ich traue mich gar nicht. Ich meine, ich höre unsere Podcasts nicht nochmal.
Nie?
Nee,
nicht mal unsere Alkohol-Podcasts?
Diese PMS würde ich eigentlich gerne immer nochmal hören.
Das sind wirklich
aber
die ich mir noch anhöre. Allein um zu wissen, worüber wir gesprochen haben.
Aber ja, Episode 9, so, das war ja so unsere Anfänge.
Ja.
Ich würde mich einfach eigentlich, weil ich gucke ja zum Beispiel tatsächlich gerne nochmal so alte Videos von mir,
ja.
um zu hören, wie scheiße ich damals
den ganzen Tag
gesprochen also. Habe und irgendwie wie
ich mache auch nichts anderes zu Hause, Sebastian, als alte Videos von dir zu gucken.
Wie merkwürdig man noch irgendwie so vor der Kamera war oder so. Müsste man eigentlich beim Podcast auch nochmal machen.
Ja.
Aber ja, ich glaube, ja. Pascal hätte Sonne und Beton mit dabei gehabt.
Mindestens als Honorable Mention.
Honorable Mention. Hast du denn noch einen Honorable Mention, bevor wir vielleicht jetzt zu dem Film kommen, der uns denn.
Ja, also da wird es, wie gesagt, einige geben. Das ist da, ich habe mich ja sowieso schwer getan, meinen zweiten zu besetzen. Ja, ich erwähne mal einfach einen, bei dem man sich auch vielleicht drüber streiten könnte, ob das jetzt wirklich Coming of Age ist oder einfach eine Teenie-Rom-Com. Das wäre 10 Dinge, die ich an dir hasse. Der ist, die Grenze fließen. Er taucht in Listen auf, er taucht nicht in allen Listen auf.
Oh, den mag ich auch total gerne, obwohl ich den nicht unbedingt.
Es ist keine kleine, wie gesagt, keine klassische Coming-of-Age-Geschichte. Ich hatte erst, um das gleich noch eine Honorable Mention reinzuwerfen, weil die ist richtig klassisch Coming-of-Age, mit 90s.
Den habe ich immer noch nicht gesehen.
Der ist auch großartig, weil bei dem ist immer noch so erstaunlich, dass der es geschafft hat, mich da auch so einzulullen. Mhm. Es sind, die 90s sind nun mal meine Zeit, in der ich auch groß geworden bin, aber die, das Milieu halt überhaupt nicht. Ja. USA, Skater, Hip-Hop, vollkommen ja. mir fern. Aber er hat trotzdem so ein Gefühl und auch so ein authentisches Lebensgefühl da irgendwie heraufbeschworen als Jonah Hill. Und dann auch noch dieses 4:3-Format und mhm. so. Also da stimmt auch alles irgendwie auch schön knackig in 90 Minuten. Ja. Der wäre sonst auch noch so, aber das fand ich so ein bisschen zu obvious. Darum habe ich jetzt einfach 10 Dinge nicht an die Herzen, weil ich den noch ein bisschen, der ist mir noch ein bisschen persönlich näher, mhm. auch wenn, wie gesagt, das ein bisschen hingeschummelt ist, ob das jetzt Coming of Age ist oder nicht. Er hat auf jeden Fall Coming of Age Elemente, wenn man so ja. will. Aber gerade wenn es um die Hauptfiguren geht, also Julia Stiles Figur und Heath Ledgers Figur, die sind ja eher schon Age als Coming of Age. Ja, die sind ja, im Grunde ja, einfach ja, schon erwachsen.
Ja.
Erwachsene,
gut, ich meine, es ist ja auch Figuren. Shakespeare und ja. es ist ja schon, glaube ich, also ich würde es wahrscheinlich mehr unter Rom-Com verbuchen.
Ja, aber das eine schließt ja das andere nicht
ja,
aus.
Ja, nee, das ist richtig.
Also gerade hast ja dann auch noch Joseph Gordon-Levitt, der, um den es ja dann auch geht ja. und der ist schon auch, da kann man schon eher mit dem Coming of Age Argument, glaube ich, ja. kommen. Es geht ja darum, dass er vor allem mit der Schwester von Julia Stiles ausgehen will, die sich total in sie verguckt hat. Aber der Vater halt diese Regel hat, die darf nur ausgehen, wenn die große Schwester ausgeht, weil er genau weiß, die ist halt nicht darauf gepolt, unbedingt was auf Dates zu geben. Und dann kommt halt diese ganzen Verbandelungen, dass Joseph Gordon-Levitt Heath Ledger mehr oder weniger anheuert, die rumzukriegen. Und er ist halt so der flatterhafte Bad Boy der Schule. Wo man auch nicht glaubt, dass er überhaupt noch ein Highschool-Schüler ist, aber.
Ja, gut.
Aber es ist schon eine geile Zusammenstellung von Figuren. Und der macht eben auch, egal ob man das jetzt wirklich als Coming of Age oder als Rom-Com bezeichnet, auch was die Figuren angeht, einfach so viel anders. Also allein auch Julia Stiles Figur für die Zeit, schon sehr progressiv einfach als weibliche Hauptfigur.
Welches Shakespeare-Stück ist denn das?
Der widerspenstigen Zähmung.
Ja, ne?
Genau.
Taming of the Shrew.
So adaptiert, so lose. Ich in Highschool-Kontext gepackt.
Ja, ich finde immer noch diese Gesangsnummer da im Stadion.
Sowieso, also bei dem Film denke ich oft so an in Highlight-Szenen. Und das ist halt eine
absolut,
davon.
Absolut,
also die ist super.
Ja. I love you, baby.
Das ist super. Das ist so ein ganz toller musikalischer Moment.
Womit wir wieder da bei dem Punkt sind, Musik, sehr, sehr wichtig für Coming-of-Age-Filme. Was mich zu meinem honorable Menschen schlecht hinbringt, der eigentlich auch schon für mich fast so mich zu den Besten gehört, Almost Famous von Cameron Crowe. Hast du auch noch nicht? Oh Mann, ey, geh doch weg.
Tut mir leid. Mann, aber ich bin ja auch hier, um was zu lernen.
Ja, nee, aber Almost Famous, Cameron Crowe.
Ja, auch so ein Film, wo ich es nicht verstehe, dass ich noch nicht gesehen habe. Aber da gibt es einige, wo ich es nicht verstehe, dass ich die nicht gesehen habe.
Auch wieder so autobiografisch angehaucht, wo es halt darum geht, es gibt den jungen William, der halt so als 15-Jähriger für den Rolling Stone schreiben möchte, weil er halt ein totaler Fan von Rockmusik ist, was ihn irgendwie seine Mama, glaube ich, so ein bisschen mitgegeben hat. Und dann darf er halt die fiktive Band Stillwater begleiten. Und da ist dann Billy Crudup als der Sänger der Band mit dabei.
Sehe ich auch immer gerne.
Kate Hudson als Penny Lane ist halt so das Groupie, in die er sich natürlich dann auch unsterblich verliebt. Und allein sie auch in diesem Film, so wo du, die ist so Zucker. Und er ist halt auch, ich weiß gar nicht, wie der Francis McDormand spielt, auch noch mit, stimmt. Patrick Fugit. Oder Fugit, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall der Hauptdarsteller.
Der hat, glaube ich, in diesen, das ist sehr nischig, Wrist Cutters, glaube ich, die Hauptrolle gespielt, kann das sein?
Keine Ahnung, aber da Almost Famous.
Basiert auf so einer Band, mehr oder weniger. Auf so einer, egal.
Aber das ist, also Almost Famous ist wirklich auch so ein richtig, richtig schöner Film, so wie er halt auch so in diese Welt der Rockmusik reinkommt und dann so mitbekommt, wie das da alles so abläuft. Und also den kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen.
Ich verstehe es, wie gesagt, auch da nicht. Also alles, was ich, aber das ist dann halt so, über Jahre lang kommen dann so viele andere Sachen.
Ja,
aber alles, was ich über den Film weiß, gesehen und gehört habe, voll meins, aber irgendwie nie geschafft, den zu gucken. Ich weiß es nicht. Und das jetzt schon seit was, 25 Jahren. Ja. Das
und
ist
ich
ein bisschen
meine,
traurig. Alle schütteln den Kopf gerade vor den Empfangsgeräten.
Vor den Empfangsgeräten.
Ja.
Und natürlich die ultimative Version eines Coming-of-Age-Films, Richard Linklaters Boyhood.
Gut, den habe ich gesehen.
Der ja tatsächlich.
Das ist Coming-of-Age im wahrsten Sinne des Wortes.
Das ist im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben ja über 10 Jahre lang irgendwie an diesem Film gedreht. Und das ist natürlich, da du siehst halt wirklich, während dieser Film läuft, wie alle Charaktere, alle Figuren, Patricia Arquette und Ethan Hawke und so, halt wirklich auch mit Altern und
das
so.
Das ist mal krass konsequent durchgezogen, das Konzept.
Das ist halt schon wirklich heftig.
Ja, vor allem, dass du das auch so hinkriegst, dass der trotzdem aus einem Guss wirkt. Ne?
Ja,
also, dass du wirklich so einen Film über so viel Zeit drehst, um wirklich das Altern
darzustellen. Ich frage mich halt auch, wie planst du sowas?
Ja.
Zu sagen, okay, also wir treffen uns dann und da müssen ja auch alle im Cast irgendwie Zeit haben. Mhm. Und ich meine, gut, er hat jetzt nicht mehr, also so Ethan Hawke, Patricia Arquette, ohne denen zu nahe treten zu wollen, die waren jetzt zu dem Zeitpunkt vermutlich nicht mehr so krass gefragt. So, ne? Aber weiß nicht, wenn du so einen Dea da drin gehabt hättest, das wäre nicht mehr so
irgendwann
gut gelaufen,
schwierig
geworden. Die hätte dann keine Zeit mehr gehabt. Weil
ja, stell dir vor, das scheitert dann mittendrin, so ein Projekt. Dann hast du halt die erste, musst du halt zwischendrin abbrechen. Krass, musst du da irgendwie so eine Texttafel am Ende einblenden und 5 Jahre später hat er das und das gemacht. Das wäre besonders ärgerlich. Aber ja, den mochte ich auch sehr. Ich meine, das überlagert das so ein bisschen, glaube ich, im Film, dass es so fast schon ein bisschen gimmickhaft ist, ne? Dass das so der Selling Point ist.
Ja.
Dass er dann wirklich auch noch eine spannende Geschichte oder spannende Figuren hat. An die kann ich mich nämlich gar nicht mehr so doll erinnern. Aber ich mochte ihn auf jeden Fall. Also auch schon, das ist wirklich sehr, sehr coming of age-ig. Das kann man
so
sagen.
So, und jetzt?
Machen wir es jetzt? Tun wir es jetzt?
Trommelwirbel. Wir kommen jetzt zu...
Sagen wir es gemeinsam.
Also ich würde mal sagen...
Außer wir das lustig, also wenn wir es doch unterschiedlich Filme
sagen.
Das
wäre sehr lustig.
Aber ich glaube
okay,
es nicht.
Okay, 3, 2, 1.
Stand by me.
Jawohl.
Ich habe kurz überlegt, ob ich einfach aus Gag irgendwas anderes sah. Alles steht Kopf.
Ist auch, kann man
gerade der zweite.
Ja, stimmt. Ja. Ja, auch der erste.
Auch der erste schon im Grunde. Aber im zweiten geht es halt noch mehr um Pubertät und so. Ja.
Naja, aber Stand By Me,
ja.
Die große Stephen King-Verfilmung von einer der untypischsten Stephen King-Geschichten eigentlich überhaupt, weil es geht fast ja gar nicht um Horror.
Ja, nee.
Also, ja gut, ich mal. Und Regie Rob Reiner.
Ja, der sowieso also so einen krassen Lauf hatte auch zu der Zeit, 80er, 90er. Muss man mal, vorher This is Spinal Tap gemacht, ich glaube, das kam dann danach. Mhm. Was hat er noch gemacht? Harry and Sally, Braut des Prinzen.
Ja.
Ich habe es mir nochmal irgendwie angeguckt. Und Eine Frage der Ehre hat er noch gemacht. Also krasser.
Misery,
genau. Also noch eine Stephen King-Verfilmung dann irgendwie 4, 5 Jahre später oder so. Mhm. Der hat einen richtigen Lauf, muss man sagen.
Und er hat natürlich auch einen meiner absoluten Lieblingsfilme gemacht, nämlich Der Volltreffer.
Der Volltreffer?
The Sure Thing von mit.
Ist auch einer seiner ersten, oder?
Ja, den hat er noch davor gemacht. Ja. Den liebe ich, könnte man auch über, der ist nicht, den würde ich auch nicht unter Coming of Age einstufen, aber ein junger John Cusack.
Oh. Apropos Stand By Me und so.
Muss von der Ostküste zur Westküste. Er studiert dort und kriegt halt, also ist eine Teenie-Komödie, ne? Das will ich nur mal vorweg sagen. So, kriegt halt Brief von seinem besten Kumpel, der halt irgendwo in Kalifornien studiert. Und in dem Brief ist einfach nur ein Bild von einer bildhübschen Blondine im Bikini. Und dahinter steht, this is a sure thing. So, so nach dem Motto, okay, wenn du...
Das ist ein Volltreffer, haben sie noch im Deutsch gemacht.
Genau, ja, aber es geht halt ein bisschen platt jetzt dann darum zu sagen, okay, Junge, wenn du in den Ferien jetzt rüber nach Kalifornien kommst, die Alte machst du klar, so nach dem Motto. Die will dich, ich habe hier Fotos, keine Ahnung was. So, ne? Und weil er halt keine Kohle hat, muss er... trampen macht er so, und
Roadtrip
und wie es natürlich so ist, steigt er in das Auto, das er sich ausgesucht hat, das dann übrigens gefahren wird von niemand geringerem als Tim Robbins, der da auch noch sehr, sehr frisch und jung aussieht.
Okay.
Und auf der Rückbank sitzt, sehr zum Erschrecken von John Cusack, die Schulstreberin aus seiner Creative Writing Klasse, also die sind an der Uni so und das ist, und die will halt auch
ist das auch jemand Bekanntes?
Warte, ich muss mal kurz gucken. Das ist Daphne Zuniga.
Na, der sagt mir nichts.
Keine Ahnung.
Gut, aber John Cusack und Tim Robbins reicht ja schon.
Genau. Nee, aber Tim Robbins nur ganz kleine Rolle. So, okay. Nee, aber hier die Daphne Zuniga spielt Allison und wie gesagt, hat so ein Strebermädchen da, Arschstudentin, hast du nicht gesehen. Und die will halt ihren Freund eigentlich besuchen gehen. Und die beiden können, sie sind halt wie Hund und Katze, können sich nicht ab und ja. müssen dann halt die unterschiedlichsten aufregenden Abenteuer in diesem Roadtrip durchstehen, bis sie sich dann irgendwann doch so ein bisschen näher natürlich, kommen. Aber natürlich. Dann ist da ja noch bei ihm das Sure Thing, was am Ende wartet. Und bei ihr wartet ja noch der Freund. Und der ist super kitschig, aber ich liebe den total. Also ja. Das ist wirklich so, das ist so einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ist halt wirklich so Road-Movie, College-Movie, alles irgendwie so mit drin.
Klingt auch wie was für mich. Also Roadtrip, sowieso, John Cusack hat immer irgendwie bei mir einen Stein im Brett. ja. Und Rob Reiner zu der Zeit kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Also nee. Deswegen, ja.
So, womit
kommt noch zu City of God, vielleicht sogar drüber.
Ja, auf meine du, Liste. Ganz ehrlich. Also,
es bricht mich gerade persönlich an.
Ja, wenn ich wüsste, dass du ihn relativ schnell guckst, kann ich ihn dir einfach mal mitbringen.
Oh. Ja, kann ich machen. Der geht dann bestimmt auch nicht lange, oder?
Nee, ich habe den auf DVD zu Hause, weil ich glaube, den gibt's also
wahrscheinlich nicht.
Den gibt's nicht mehr so richtig zu kaufen.
Naja, und auch so Streamingdienste werden die wahrscheinlich eher weniger.
Obwohl es wirklich ein sehr, sehr schöner Film ist. Aber wir weichen absolut vom Thema ab.
Ja, aber nur halb. Ich meine, John Cusack spielt ja auch eine Rolle.
Ja, stimmt. Aber wir sind bei Stand By Me, das Geheimnis eines Sommers.
Und übrigens nochmal, um vom Thema abzubrechen, Joan Cusack, seine Schwester, spielt bei Perks of Being a Wallflower mit.
Stimmt, ja, genau.
Bam.
Damn, bam.
Der Rahmenbogen ist da und jetzt weiter.
Und genau, wir sind bei Stand By Me. Wie gesagt, nach einer Geschichte von Stephen King. Übrigens,
die da heißt?
Die Leiche.
Die Leiche, nur, ne? Genau.
Das ist, kommt aus der Kurzgeschichtensammlung Frühling, Sommer, Herbst und Tod.
Mhm.
Und ist, glaube ich, so mit das Erfolgreichste, was jemals, weil 3 von 4 dieser Kurzgeschichten in dieser Sammlung wurden verfilmt.
Ja.
Du hast Die Verurteilten, der ja irgendwann noch irgendwie so gefühlt einer der besten Filme aller Zeiten, Frank Darabont. Dann hast du halt Stand By Me von Rob Reiner, auch einer der besten Filme aller Zeiten. Und auch so, ich glaube, wenn man irgendwie bei Google eingibt, beste Coming-of-Age-Filme, ist Stand By Me immer an oberster und wenn nicht an erster Stelle.
Ja.
Und dann gibt es ja noch den, der ist leider so ein bisschen untergegangen, der ist aber auch echt gut. Und verdammt, jetzt muss ich überlegen wieder.
Worum geht's denn da?
Es geht um einen Jungen, der feststellen muss, dass der Apt Pupil, glaube ich, hieß da.
Okay.
Der Musterschüler. Ja, das, oh, das ist.
Aber ist das nicht das mit dem Nazi? Nein.
Doch, ja, genau.
Ja, mit der, das Ian McKellen?
Ist das ja,
Ian
genau, McKellen? Das ja, ist mit Ian
ist,
McKellen.
Okay, ja, der ist auch
ein Junge, krass, der. Mitbekommt, dass der alte Mann im Nachbarhaus früher mal Nazi gewesen ist und den dann ja eigentlich schon dazu zwingt, auch die Uniform wieder anzuziehen und sowas alles und das halt irgendwie alles total geil findet.
Ja.
Und, ja, die einzige Geschichte, die bei Stephen King aus dieser Reihe nicht verfilmt wurde.
Noch nicht.
Ist, naja, nee, ich glaube, das ist, da geht's, ich weiß, das geht um so ein jungen Arzt, das spielt glaube ich irgendwie so 1890 oder so, damit man auch so ein bisschen sagen kann, ja, Medizin ist noch nicht so weit. Und da geht es irgendwie darum, dass eine schwangere Frau bei irgendeinem so einem Unfall mit so einem Pferdewagen geköpft wird, aber so lange am Leben bleibt, bis ihr Kind geboren werden kann. Also bisschen wirr.
Aber ich meine, das wird sich ja alles einverleibt und geschnappt von Stephen King. Also wer weiß, wann uns das noch
Wer weiß, dann hätte man wenigstens die Vierer voll.
Ja.
Aber Stand By Me, der vielleicht der eine Film, der halt wirklich große Wellen geschlagen hat. Es geht um die Geschichte von 4 Jungs, die sich auf die Suche machen nach einer Leiche.
Ja.
Weil es wird halt irgendwie erzählt, dass ein Junge vom Zug angefahren wurde und halt irgendwo neben den Gleisen irgendwo im Wald liegt und die sagen sich jetzt, boah, geil, wir ziehen jetzt irgendwie los, um diese Leiche zu finden.
Genau, einfach so als Abenteuer.
Ja, genau, einfach so als Abenteuer und dann finden sie natürlich irgendwie Ausreden, dass sie sagen, ja, ich bin bei dem und ich bin bei dem, damit keiner sie vermisst und dann ziehen sie los. Und suchen eine Leiche. Und dann haben wir den guten Gordy, das ist den Will Wheaton. Ist halt auch, also von den Kids, ist halt auch krass. Wir haben River Phoenix, wir haben Corey Feldman, und Jerry O'Connell.
Ja, der sich dann, also der später anders aussieht.
Der später anders aussieht. Hier ist er quasi so ein bisschen der Pummelige.
Genau, also das wird ja auch thematisiert und so.
Früher ja. So bei die Goonies hatten das ja auch.
Ja.
So, es muss halt der eine
muss irgendwie sein,
macht ja. Den Schwabbeltanz oder wie war das bei die Goonies?
Bei Goonies, ja.
Ja. Und,
wo
und,
Corey Feldman mitspielt übrigens auch.
Ja, genau, ja, Corey Feldman sowieso ja als Kind.
Kinderstar, ja, sehr und, groß. Und ja, Jerry O'Connell später dann viele andere Sachen gemacht, aber war dann immer eher der Schönling.
Irgendwann. Genau, ja. Genau. Screen 2. Ja, und die vier machen sich halt auf, kriegen dann natürlich immer noch mal wieder ab und zu Probleme. Kiefer Sutherland läuft
ein großes
auch
Problem,
noch
ja.
Als ein großes Problem da durch ja. Die Gegend.
Auch eine schön, schön arschige Rolle, macht er
ja,
gut.
Ja, absolut. Ja.
Und wie jung einfach auch alle aussehen, wenn man sich das heute
anschaut. Ja.
Auch John Cusack, wir hatten ja den schon erwähnt, spielt ja Gordys Bruder, also den Bruder
stimmt,
von Will Wheaton,
genau, ja.
In so Rückblenden. Weil es ja wieder um Verlust geht, das ist ja jetzt auch kein Spoiler. Ich meine, der Film ist sowieso älter, aber wir wollen ja trotzdem jetzt das nicht unbedingt alles spoilern vielleicht. Genau. Aber das wird ja auch gleich thematisiert. Das ist hier auch so der Ausgangspunkt, dass er eben seinen Bruder verloren hat, so ein paar Monate vor Beginn der Filmhandlung und das so an ihm nagt.
Ja.
Und er auch, das ist halt, das meinte ich vorhin, Eltern werden sehr unterschiedlich auch dargestellt in Coming-of-Age-Filmen. Hier merkst du halt in jeder Phase, gerade beim Vater, und das bei Stephen King ja sowieso immer so Thema vernachlässigende Eltern, dass sein Vater ihn halt vielleicht nicht hasst, aber ihn auf jeden Fall auch nicht liebt und ganz deutlich macht, dass der tote Sohn, der sein Lieblingssohn war. Mhm. Weil der ist halt großer Footballer gewesen und Gordy ist quasi Stephen King,
genau,
so aufstrebender
Schriftsteller. Also später wird er ja dann auch Schriftsteller.
Genau.
Ja.
Wieder so autobiografisch, aber
ja,
Stephen
ja,
King
genau.
Ja sowieso. Also jetzt, selbst wenn es um Kinder geht, geht es wieder um Autoren und ja. Und witzigerweise auch, das ist ja so, dass die den Fokus noch ein bisschen verändert haben. Also ich glaube, ich habe die Kurzgeschichte gar nicht gelesen. Hast du die gelesen?
Aber vor Ewigkeiten.
Dass die ja wirklich relativ gleichwertig die Hauptfiguren sind. Mhm. Hier, Rob Reiner hat wohl erzählt, dass er so sich dafür stark gemacht hat, dass er sich wirklich, also die sind halt alle, haben alle eine Rolle, jeder ist irgendwie auf seine Art Charakter und das ist auch wichtig und auch wichtig für diese Clique, aber du hast schon den Fokus auf Gordy.
Ja.
Und das ist auch ein guter Ansatz.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, für einen Film macht es so halt auch ein bisschen mehr Sinn. So, ne? Ich meine, die anderen bekommen ja trotzdem so ihre Rollen und du kriegst ja auch mit. So, ich meine, Gordy ist so der Ruhige, dann hast du River Phoenix, der ist so ein bisschen so der Bad Boy eigentlich dieser Gruppe, dann hast du...
Aber gleichzeitig auch, das ist auch das Coole, ne? Also der ist irgendwie dieser Bad Boy, was auch von seinem familiären Background irgendwie kommt, aber er ist halt, du merkst trotzdem, da ist halt mehr dahinter. Also scheut sich auch nicht, seine Gefühle irgendwie auszudrücken, die sind ja richtig gute Buddies und ist halt auch schlau, ne?
Genau,
aber er denkt die ganze Zeit, er ist halt, das ist auch so tragisch einfach, dass er sich halt selber verhält, er denkt, er kommt da nie raus aus dieser kleinen Stadt, weil er einfach diesen Background hat und Leute ihn nur als das sehen, wo er so herkommt und dann selber so verzweifelt, das ist halt immer diese tragische Note, die da noch mitschwingt.
Ja, und trotzdem sind aber die Figuren, ne? Dann hast du Corey Feldman, der ist natürlich so ein bisschen, ich mach Spaß. Und ich bin lustig und halt.
Aber auch da wieder tragischer Background mit den Eltern.
Ja, genau.
Weil einfach, hier sind die Eltern, wie es bei Stephen King üblich ist, die Eltern sind Arschlöcher.
Genau, aber es sind so die Stereotype für das, was du irgendwie in so einer
jungen
Gruppe irgendwie so dann für Filme meist irgendwie hast, sind halt alle da. Und das finde ich ist sowieso so ein Punkt, den Stephen King in meinen Augen wirklich verdammt gut kann. Also, gerade wenn ich auch an S denke. Also,
ja, die Vibes sind ja hier ähnlich, nur dass du den Horrorclown hast. Aber die Clique ist schon sehr, erinnert schon sehr daran, finde ich.
Nee, aber ich meine, also gerade, ich habe zum Beispiel Stephen Kings S, der Roman, da habe ich bestimmt auch schon mal tausendmal diese Story erzählt. Ist ja einer der ersten, das ist mein erster Horrorroman gewesen. Ich glaube, ich war 13 oder so. Und dieses Buch hat mich halt so krass angesprochen, weil es halt eigentlich so eine tausendseitige Coming-of-Age-Story ist, wo es mehr darum geht, du hast diesen Losers Club, die sich finden, die gemeinsam gegen den Rest der Welt und dieser Rest der Welt gehört, da gehört natürlich auch irgend so ein Horror-Clown namens Pennywise mit dazu. Aber was ich bei King immer total mag, also erstmal fängt er diese Ära, in der das spielt, so die Zeit immer total gut ein und er kann, finde ich, auch wahnsinnig gut diese Kinder beschreiben. Natürlich
total.
Ist das alles immer, wenn ich mir überlege, dass die dem Ben in S da mit Messer eigentlich den Namen reinritzen wollen. Und also es ist halt auch so überbrutal so, ne? Ja. Aber es wirkt trotzdem nie so, als würdest du denken, das jetzt zu weit hergeholt. Ja. Und ich finde Stand By Me, ich weiß noch, ich habe den, glaube ich, auch das erste Mal gesehen, da war ich ja auch so 10 oder so, hat mich ja total abgeholt, ne?
Kommt bei mir auch
einfach so
hin,
dieses
ich, ja.
So, wenn die dann halt auch losziehen und da mit ihren Schlafsäcken und sowas alles und diese vorher noch in den Laden gehen und kaufen ein bisschen Cola und, ja. Und irgendwie ein paar Dosen zu essen und sowas. Und das ist einfach so Abenteuerfilm. So,
richtig,
so. Vier Jungs ziehen jetzt los.
Ohne aber eben so dieses, also nichts, Goonies ist auch ein super Film, aber ohne dieses, bei Goonies ist natürlich, das ist ja so ein richtiges Abenteuer, die suchen ja wirklich
Abenteuer.
Einen Piratenschatz.
Ja, genau.
Und hier ist es alles sehr geerdet, die laufen
genau,
im Grunde
ja.
nur ein paar Kilometer weiter, aber das ist halt das Abenteuer und du fühlst es halt trotzdem total. Und einfach auch so dieses Gefühl, dass du, Coming of Age ist ja auch oft in der Highschool, das wird ja oft als irgendwie Rahmen benutzt, wir hatten es ja heute auch schon mehrmals. Und das ist halt hier gerade außerhalb der Highschool. Du hast halt wirklich dieses Sommer-Feeling einfach. Ne? Ja. Der Film ist einfach so Sommer. Heißt ja auf dem Deutschen nicht ohne Grund dann das Geheimnis eines Sommers oder so. Ne? Der Untertitel zumindest. Und das trifft es halt auch wirklich. Du hast einfach wirklich dieses Gefühl, diese Hitze, diese Freiheit, aber auch gleichzeitig dieses, alles so ein bisschen trist. Ne? Das schafft Stephen King ja auch wieder, diese Kleinstadt, dieses Kleinstadt-Feeling. Du hast ja auch so einen irgendwie 1000, 2000 Seelen-Ort da und das kriegst du halt auch mit. Ja. Keiner hat irgendwie gefühlt große Aussicht auf Zug, oder denken sie zumindest, da irgendwie was zu erreichen in diesem Ort, aber die haben halt sich und in dieser Clique und das ist halt auch wieder so eine, und auch alles, was ich vorhin zu der Perks of Being a Warflower-Clique gesagt, kannst du hier, wenn nicht sogar umso mehr zu dieser Clique halt sagen. Und damals war es eben auch so, die haben, glaube ich, auch nicht zusammengesperrt, das klingt jetzt ein bisschen brutal, aber eben auch vorher halt irgendwie zusammengesteckt und sollten sich so erstmal anfreunden und ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, aber ich möchte meinen, man merkt es halt total. Also die sind so coole Freunde und das ist eine Balance, die auch gerade im modernen Kino manchmal da nicht getroffen wird, weil die sticheln natürlich, machen natürlich Sticheleien und streiten sich mal und prügeln sich sogar mal. Aber du merkst trotzdem irgendwie dahinter immer, die eigentlich lieben sie sich trotzdem. Ne? Also gerade die beiden natürlich, gerade River Phoenix Figur und Will Wheatons Figur. Egal, was da zwischendurch kommt, du weißt, am Ende können sie sich irgendwie aufeinander verlassen. Und das geht ja heutigen Filmen gerne auch mal ab, dass du denkst, ja, warum sind die überhaupt befreundet so? Aber hier, das passt schon alles. Und gleichzeitig trifft er dann trotzdem auch so eine melancholische Note, indem er dann am Ende sagt, ja, wir hatten halt hier das super Abenteuer, aber die anderen beiden habe ich ja halt im Grunde nie wieder gesehen, mehr oder weniger, ja. Also ist halt auch normal. Er sagt, Freundschaften kommen und gehen, ja.
Ja, naja, klar.
Ist egal, wie prägend das dann war. Du hast ja trotzdem dann diesen Sommer.
Ja gut, aber man erinnert sich halt dann
genau,
trotzdem halt auch irgendwie da. Also ich kann mich auch noch an so Freunde erinnern, mit denen ich so als Junge dann bei uns hinterm Haus da durch Feld und Wald irgendwie gestafft bin.
Total.
Und man Baumhäuser gebaut hat. Und ich finde, dieser Film fängt wie kein anderer so in dieser Sparte Coming of Age halt so dieses Gefühl ein, so, ne, also auch dieses, wenn sie da über diese Brücke laufen und dann kommt der Zug, so, dann ist auf einmal richtig Action, oder wenn Gordy den dann abends am Lagerfeuer die Geschichte von diesem Pie-Wettessen erzählt,
total geil,
wo dieser auch so ein sehr dicker Junge dann, ja, der auch von allen gemobbt wird und sich sagt, so, und jetzt kriege ich bei diesem Ding hier meine Rache und dann ist das die geilste Kotzszene, die es je irgendwo in einem Film gegeben hat.
Und trotzdem so charmant bei so einer Szene, ne? Und das passt alles so ins große Ganze. Das ist so wirklich, du hast halt wirklich auch so einzelne Abschnitte, das ist ja wirklich so eine Tour mit verschiedenen Etappen.
Ja, genau.
Und jede für sich so, und dann auch noch die Sache mit dem Hund zum Beispiel und so, jede für sich, wo du so denkst, das ist jetzt wirklich Teil eines großen Abenteuers. Und auch wieder, dass du beides schafft vom Gefühl her, dass du einerseits denkst, das endet hier nie, also im positivsten Sinne, ich bin hier mit meinen Freunden, wir können alles jetzt machen zusammen, wir können alles erreichen, selbst eine Leiche am anderen Ende der Stadt finden, das ist, so will ich für immer leben, und gleichzeitig schwingt dann diese Note mit, das bleibt halt nicht, das ist halt so eine einmalige Sache mehr oder weniger. Das
ist
so,
das ist eine schöne Balance zwischen Melancholie und trotzdem ist irgendwie alles schön und
genau. Und auch gleichzeitig,
so,
wie ich meinte, bei den Figuren, bei jeder einzelnen schwingt dann eben auch so dieser tragische Background irgendwie mit, gerade in Bezug auf die Eltern. Ja. Ne? Und auch wieder, ohne dass es dich aber runterzieht. Du bist trotzdem in diesem Abenteuer drin und willst da eigentlich auch gar nicht wieder raus, auch wenn es darum geht, dass sie eigentlich eine Leiche finden wollen. Aber die steht ja dann auch, also gerade im Fall von Gordy, der will ja was ganz anderes damit. Es geht ja wirklich darum, dass er das noch verarbeitet mit seinem Bruder und das so sehr an ihm nagt und dann auch rausbricht, als er dann mehr oder weniger dann im Ziel näher kommen. Das ist schon, ist schon auch, geht auch schon ans Herz in dem Fall.
Total. Ja. Also das ist, wie gesagt, und am Ende ist die Leiche, wie du schon meinst, ne, ist vollkommen irrelevant.
Ja.
Deswegen sehen wir sie jetzt auch nicht irgendwie horrormäßig, so dass sie
ja,
da.
Auch wenn sie darüber sprechen, dass quasi spekulieren, was
ja,
ist denn
genau,
jetzt, wenn
genau.
die.
Oh. Aber man sieht, glaube ich, ja nur irgendwie ein Bein irgendwo aus dem Gestrüpp ragen oder sowas.
Ja, nee, man sieht den dann schon, aber ja. jetzt nicht, also sieht halt, so sieht halt eine Leiche ja. aus. Ne? Also jetzt und, nicht irgendwie Kopf abgerissen die, ja. und weiß nicht was. Also ja, ist schon krass.
Also, nee, ist wirklich ein ganz, ganz toller Film.
Ja. Also. Aber ja, und ja, auch ganz rund, auch dieser Rahmen, wie gesagt, dass er das eben wirklich als rückblickend als Autor erzählt. Und dadurch kommt er vor allem diese melancholische Note dann noch doller rein. Weil er sagt, bringt es ja auch auf den Punkt, ich glaube, so eine der letzten Zeilen ist ja auch, ich hatte nie solche Freunde
genau,
wie zu der Zeit, als ich 12 war.
Na.
Wer hat das schon?
Wer hat das schon, ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Man wechselt aus, ja. außer wir hier bei Podcast.
Uns wird es für immer geben. Ja.
Wir machen einen Coming-of-Age-Film über die Entstehung vom Podcast mit Schuss.
Ja, wenn wir dann, falls wir irgendwann mal auf Age gekommen sind.
Genau, ja, irgendwann. Ja. Und ich wette, Pascal hätte den hier auch wahrscheinlich ganz oben auf seiner Liste gehabt.
Ja, könnte sein, dass er, um andere Filme unterzubringen, was anderes gemacht hätte, aber der ist bei ihm, glaube ich, auch ganz oben. Ja. Sowieso als Stephen King Aficionado.
Genau.
Ja, und auch jetzt, als ich ihn nochmal geguckt habe, ich hatte ihn auch jetzt lange nicht mehr gesehen und jetzt wirklich nochmal geguckt. Und da habe ich bei Letterboxd gesehen, ich habe dem nur, was ja schon stark ist, nur 4 Sterne gegeben damals. Für mich ist es ein 5-Sterne-Film. Ich habe den heute, sagen, ich habe ja, heute ja. alle, nicht sehr heute, gut. aber jetzt, doch, ich habe den heute Morgen, alle Vormittag geguckt, vor meiner, weil ich heute Spätschicht hatte. Ja, voll 5 Sterne. Da gibt es nichts, was ich aussetzen kann. Der hat mich auch so gepackt. Er ist ja auch kompakt, der geht 90 Minuten.
Wollte gerade sagen.
Und das reicht aus. Also das eine Vierergruppe so, dich so gut einzufühlen in eine Vierergruppe in nur 90 Minuten, das ist schon auch ein Kunststück, ja.
Und dann halt auch wieder 60er-Jahre-Mucke.
Ja,
schön
50er,
so,
60er, genau.
Und, so, und natürlich ja. Benny Kings Stand By Me.
Ja,
so
natürlich.
Als der Titelsong für das Ganze und ja, das ist wundervoll.
Ja, auch diese ganzen, du hattest es ja auch schon mal angesprochen, auch diese ganzen Kulissen einfach, ne? Der Film war auch nicht teuer damals, weiß nicht, der hat 5 Millionen oder so gekostet.
Die laufen
ja
auch nur durch den Wald.
Aber, ja, aber es sieht halt schön aus, auch, also die ganzen Panoramen da auch in der Landschaft, auch allein diese Zugbrücke. Zugbrücke, das klingt jetzt so, als wenn wir runterziehen, aber die Brücke, wo der Zug drüber fährt. Einfach so in diese Landschaft, in dieser Fluss und so, das sieht einfach auch herrlich aus. Einfach schöne Naturaufnahmen, wo du so denkst.
Ja, total.
Ja, du brauchst einfach nicht viel Geld, du brauchst irgendwie Leute, die sowas gut filmen können und dann, ja. das trägt ja auch zu diesem ganzen Feeling bei, ne? Zu dieser
ja, und
Hitze. Und
ich meine, es wird ja auch, ich hab jetzt gerade angefangen, wieder Stranger Things zu gucken.
Oh, okay.
Weil Staffel 5 kommt ja bald und ich dachte, ich muss nochmal vorbereitet sein.
Coming of Age.
Und da kopieren sie Stand By Me ja teilweise sogar 1:1, so wenn so die Truppe rund um 11 dann auch direkt so über alte Gleise langlaufen und so. Das ist dann 1:1 die Szene, die man halt aus Stand By Me her auch kennt. Und ja, wirklich, wirklich einfach ein sehr, sehr schöner Film.
Ja, genau. Also auch prägend ja bis heute. Da siehst du es ja auch und viele, viele Sachen beeinflusst.
Der ist auch nicht gealtert. So,
nee, kann ich bestätigen. Also
vor allen Dingen die Performances sind halt
auch wieder
immer
so.
Noch so. Das
da haben sie auch eine Truppe gefunden einfach. Das
ja, die
so.
Haben wirklich eine gute. Und Corey Feldman war ja auch so damals so das Ding. Und leider Gottes ist River Phoenix ja viel zu früh gestorben.
Ja.
Was der vermutlich alles noch gerissen hätte in seinem Leben. Ja, schon krass. So, ich glaube, das sind dann immer noch irgendwie so Aspekte, die diesem Film nochmal irgendwie dann auch nochmal wieder auf so eine andere Ebene gehen.
Gerade wenn es so um seine Figur dann auch geht und was dann so mit der auch so passiert ist und so, klar. Also ja, das ist schon, das steckt auch dann wirklich, der sagt doch einfach viel über das, was so gute Coming of Age einfach ausmacht, über das Älterwerden halt aus. Du hast auf der einen Ebene dieses Abenteuer, aber gleichzeitig auch, was es halt mit einem macht und auch in Bezug auf was Größeres. Ja. Das eben, dann ist dieser Rahmen eben doch sehr clever, dass sie sich eben wirklich verändert sind. Das ist einfach, im Grunde spielt es ja nur in 2 Tagen, ne? Aber du merkst halt, und sie kommentieren es ja dann auch, die sind halt dadurch verändert und wurden wahrscheinlich bestimmte Pfade dadurch gelenkt, durch dieses Abenteuer. Und das kriegst du halt da. Du steckst halt voll da drin und kannst das halt gut nachempfinden. Herrlich.
Herrlich.
Nichts auszusetzen.
Nee, wirklich nicht. Ja. 10 von 10, wunderbar.
Auch so ein Film, den könnte ich jetzt gleich nochmal gucken. Also,
absolut. Ja. Kann man auch immer wieder gucken.
Ja.
Wirklich sehr, sehr schön.
Und Stephen King sagt auch, ne, also er sagt ja viele Sachen immer, gerade über Filme und Serien. Er findet alles ja meistens toll. Gerade wenn die Filme neu rauskommen, dann findet er die besonders toll. Aber in einem Interview, was jetzt schon ein bisschen länger her ist, meinte er das und Die Verurteilten sind so seine zwei Lieblingsadaptionen von seinen Werken, die so am ehesten auch die Essenz davon. Das
sind ja auch die mit am meist gefeiertsten.
Ja, genau. Und Stephen King ist da offenbar, nicht anders. Ja, ja. Abgesehen von Shining. Ist er der Meinung von der Masse der Leute. Und aber völlig zu Recht in dem Fall.
Gut. So. Wir müssen ja jetzt noch unseren krassen Teaser vom Anfang auf.
jetzt bin ich mal gespannt, wie krass das wirklich wird.
Naja, also wir sind immer noch beim Coming-of-Age-Ding. Ich bin auch sehr gespannt, was du für ein Spiel...
Ich habe
noch
nichts weit hergeholt, aber jetzt, wo du gerade angefangen hast, da ist mir das spontan gekommen, dass ich einfach auch noch ein Spiel erwähnen könnte, wenn du jetzt mit dem Buch kommst.
Ich komme mit dem Buch, natürlich muss ich mit dem Buch kommen. Und zwar, es ist ein relativ neues Buch aus diesem Jahr. Von einem Autor, der hier auch seinen Debütroman abliefert. Kurt Prödel. Und das Buch heißt Klapper.
Okay.
Und es geht um Thomas. Thomas ist, ich glaube, 15 oder 16.
Klapper, also von Klappern?
Ja, genau, also, Klapper. Okay. Und weil Thomas Knochen irgendwie immer so komisch knacken und nennen ihn halt seine Mitschüler alle Klapper. Mhm. Und dieser Spitzname bleibt halt so hängen und der wehrt sich dann natürlich auch nicht, weil die Leute sind ihm halt scheißegal. Und, genau so. er ist halt auch so ein bisschen so ein Außenseiter, ne? Hockt halt die Sommerferien in seinem Zimmer und spielt Counter-Strike. So, und nach den Sommerferien kommt halt eine neue Mitschülerin in die Gruppe, Vivi Marie, die aber Bär genannt werden möchte. Mhm. Und Bär, also B-R-R, also wie das Tier, ist auch eine sehr stämmige junge Frau. Also nicht dick, aber sie ist größer als die meisten und ziemlich kräftig. Und ja, die beiden freunden sich halt so über Umstände irgendwie an. Und dann merkst du auch wieder, was Klapper für ein schwieriges Elternhaus hat, was sie für ein schwieriges Elternhaus hat und dass die beiden irgendwo auch so ein bisschen prädestiniert sind, eigentlich sich zu finden. Und dieser Roman macht eigentlich nichts Neues. Das sind alles Versatzstücke. Da haben wir jetzt schon, über eine Stunde drüber gequatscht.
Wow.
Und da hast du auch schon tausendmal gelesen, gesehen, gehört, keine Ahnung was. Aber ich finde, Kurt Prödel hat so eine Art und Weise, das zu schreiben, dass du wirklich so das Gefühl, also wenn man ihn fragen würde, da steckt vermutlich auch einiges Autobiografisches so mit drin, aber so von der Art und Weise, wie er schreibt, wie die Teenager hier auch sprechen und so, wirkt halt auch alles super glaubwürdig und selbst diese Beziehung zwischen Bär und Klapper ist so super authentisch irgendwie so und du bist an keinem Punkt so, wo du jetzt sagst, die müssen sich jetzt gleich küssen und dann sind die irgendwie beste Freunde und dann sind die auch ein Paar und so. Natürlich spielt es irgendwann irgendwo auch so ein bisschen unterschwellig eine Rolle, aber wie das erstmal so auf rein platonischer Ebene anfängt, ist unglaublich toll. Also ich habe den Roman echt an einem Nachmittag am Wochenende durchgelesen, weil ich wollte ihn auch gar nicht weglegen.
Aber ist das bei dir nicht Standard?
Nur bei den richtig guten Büchern. Und Klapper gehört auf jeden Fall zu, ist auf jeden Fall auch eine sehr schöne Coming-of-Age-Geschichte.
Ja, also manchmal ist es ja auch wirklich so, auch bei den Filmen, ne? Man ist ja irgendwie immer auf der Suche nach originellen Geschichten oder zumindest Elementen, aber manchmal brauchst du es auch gar nicht. Da brauchst du nur fähige Leute, die das, was man schon kennt, gut zusammenschreiben können, ohne dass es jetzt wie ein Rip-Off oder so ist. Ne?
Genau.
Eine bloße Kopie. Das klingt auf jeden Fall schön. Jetzt muss ich mir wohl auch noch ein Buch auf die Liste setzen.
Unmöglich, ey. Niemals. Aber jetzt bin ich ja gespannt, ob ich mir ein Spiel auf die Liste
schreibe. Naja, ich glaube, das musst du dir nicht extra draufschreiben. Das ist auch obvious choice, wenn man um Coming of Age redet. Aber
Life is Strange.
Ja, ich muss es einfach erwähnen. Oh Gott. Tut mir leid. Also,
dieses Spiel hat mich zerstört.
Ja, aber auch nur der erste. Es gibt auch, ich habe auch alle anderen gespielt. Die sind, jeder hat so seine Momente, aber der erste ist halt top-notch, was das angeht. Reicht auch, wenn ihr den gespielt habt, aber bei Coming of Age muss ich das irgendwie mit erwähnen.
Das ist das erste Spiel, bei dem ich geheult habe am Ende.
Ja, aber wie? Also das auch in Rotz und Wasser, auch beim wiederholten Mal noch.
Also vor allen Dingen, weil das Tolle an dem Spiel ist ja, man fällt ja Entscheidungen, die tatsächlich ja auch eine Auswirkung haben. Man hat, ich finde, die Hauptfigur hat ja auch irgendwie die Fähigkeit, so leicht in der Zeit zurückzureisen. Genau. Also man hat theoretisch hier und da auch die Chance zu sagen, das war vielleicht eine doofe Entscheidung. Aber Also ich weiß noch, diese finale Entscheidung, mhm, die man dann treffen muss. Mhm. Ich saß erstmal wirklich vor meinem Fernseher. Es ist nicht auf mein Leben klargekommen. So, was wollt ihr jetzt von mir? Und dann.
Ich würde dich ja jetzt fragen, wie du dich entschieden hast, aber das ist jetzt vielleicht zu spoilerig.
Falls das kannst du mich ja fragen, wenn machen die Aufnahme danach vorbei ist. Aber
ja, ich, da habe ich auch, also ich, genau, ich saß da auch sehr lange. Ich meine, du kriegst dann, glaube ich, auch mit, welches Ende die Entwickler irgendwie favorisiert haben, mhm, weil da wesentlich nochmal ein tränendrückerischer Epilog dann ist und so. Aber ja, herrlich, auch das ganze Ding. Auch vorher eben, die schaffen es eben auch so. Du hast halt diese Sci-Fi-Komponente mit dem Zeit-Zurückdrehen, die da so einen eigenen Spin noch reinbringt und sowieso die ganze Handlung irgendwie ins Rollen bringt, was das umso spannender macht, was natürlich so ein besonderer Kniff ist. Aber im Kern ist eben auch die Freundschaft zu ihrer Kindheitsfreundin, die sie seit Jahren wieder sieht, oder die beiden Hauptfiguren, um die es geht, Max und Chloe. Und das ist wohl, da finden die da auch wirklich so einen richtig guten Punkt. Also ähnlich wie bei Stand By Me, dass du halt wirklich einfach das Gefühl hast, ja, also da würde ich am liebsten mit denen da durch den Garten tollen. Und dann kommt halt irgendwie, findet Tragödie da Einzug auf verschiedene Weisen.
Ja,
ja, genau.
Und ja.
Also, ja, ich meine, wie gesagt, das kennen wahrscheinlich sowieso schon viele, aber falls nicht, gönnt euch das. Das ist schon
auf jeden Fall wirklich sehr zu empfehlen.
Ja, naja, und zumal auch, ich mochte auch da, du bist halt auch irgendwie in diesem Alltag gut drin. Also das ist natürlich ein sehr storylastiges Spiel und du kannst ihm relativ straight folgen. Und viel ist auch natürlich auch vorgegaukelt von diesen Entscheidungen und so. Du hast schon Pfade, die du damit auslöst und welche, die dann nicht mehr machen kannst und so, aber wie das immer so ist bei solchen Entscheidungsspielen. Aber trotzdem machen die das gut. Das ist ja auch schon eine halbe Miete, wenn man so denkt, man würde jetzt das und das machen und das auslösen, das reicht ja oftmals schon. Aber auch die Welt ist halt relativ reich. Du kannst da gerade im Vergleich zu anderen Spielen der Gattung viel auch erkunden so und da kriegst du dann noch mehr über die Figuren mit und über die Welt. Und ist auch einfach sehr schöner Stil. Also jetzt nach all den Jahren ist sowas, so Gesichtsanimationen angeht, ein bisschen altbacken, wie das bei Videospielen manchmal so ist. Aber der Stil an sich ist auch richtig schön. Das Ganze drumherum, auch dieses Buch, was sie da hat, das Journal, was sie da so führt und so. Und das ganze Interface, ach, das ist einfach ein schönes
Spiel. Das ist aber so ein Punkt, wo ich mir denke, ich scheiß auch im Notfall auf die Grafik, wenn die Story halt zieht.
Ja, total. Und das ist also wirklich so ein typischer Fall. Die war ja selbst damals schon nicht mehr der Höhe. So
aber das sind dann halt einfach so Punkte. Auch bei Comics merke ich das immer wieder so, wenn ich im ersten so beim Durchblättern sehe, so, oh, der Stil ist aber irgendwie komisch. Und dann fängst du an, die Geschichte zu ergründen und denkst, okay, krass, ja, scheiße, hätten auch Strichmännchen sein können und es wäre immer noch irgendwie eine gute Geschichte gewesen. Ja,
zumal das drumherum, wie gesagt, du hast halt auch so stilistische Elemente, die dann trotzdem gut sind oder die ganze Inszenierung an sich und wieder das Thema, die Musik ist absolut fantastisch. Das ist sowieso was, also gerade zu der Zeit war es, glaube ich, noch relativ selten, dass du wirklich einfach nur lizenzierte Songs für ein Spiel hast. Und das funktioniert einfach super. Den Soundtrack habe ich auch hoch und runter gehört damals. Und jedes Mal auch so beim Soundtrack schon Gänsehaut, Tränchen. Also wirklich Coming of Age auch top-notch.
Kann man auch spielen.
Kann man auch Storcher spielen.
Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, ihr könnt es jetzt auch im Kino gucken. Nämlich,
Life is Strange?
Ja, Life is Strange. Nee, Beating Heart läuft ab dem 27. März. Also wenn ihr diese Folge heute guckt, am Donnerstag, könnt ihr direkt ins Kino laufen. Und
dann auch die ganzen anderen Filme, die wir aufgezählt haben.
Also,
ich werde davon auch noch welche nachholen.
Ja, genau. Habt auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Und wir sind, glaube ich, durch.
Ja,
wir sind bei Stunde 14 Minuten.
Ja, und das zu zweit. Stell dir vor, Pascal wäre noch dabei gewesen.
Ja,
das ist unsere längste Ausgabe geworden.
Zwei Stunden und das ohne Alkohol. Faszinierend. Ja, dann gute Besserung an Pascal erstmal. Markus, ich wollte dir gerade auch eine gute Besserung wünschen.
Ja, kann auch nicht schaden. Kann man mir immer wünschen. Wirklich, mach ruhig.
Vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, war super.
Und größter Dank geht natürlich raus an euch da draußen, die ja auch Sonderausgaben wie diese oder Deutsches Kino ist doch geil oder Podcast mit Schuss oder sonst irgendwas, obwohl Podcast mit Schuss ist keine
Spin-offs.
Sonderausgabe, das ist genau.
Leinwand, das ist der Standard, Spin-offs, das sollte der Standard werden.
Leinwand, Liebes in einem Podcastic Universe.
Oh yeah, ja, ja, LPU.
Alles gehört zusammen, es gibt auch gleich noch eine Post-Credit-Szene. Nein, gibt es nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir gerade Schweißausbrüche gleich bekommen. Und ja,
Thanos kommt und sagt, fine, I'll do it myself. Und macht dann seinen eigenen Thanos-Podcast.
Yay.
Vielen Dank für euch an euch da draußen, dass ihr fleißig
für euch auch.
Für euch auch. Viel Liebe geht raus. Und falls ihr irgendwas an uns richten wollt, schreibt eine Mail an leinwandliebe@filmstarts.de.
Eure liebsten Coming-of-Age-Filme natürlich auch gerne.
Und weil letzte Woche Donnerstag aufgepasst. Da haben wir über Schneewittchen gesprochen. Und da war ja eigentlich die Rede, ich mache das jetzt wirklich nur für die Hardcore-Fans, die auf alles schon warten. Und da haben wir eigentlich angekündigt, dass wir diese Woche über den neuen Jason Statham sprechen. Working Man.
The Working Man, ja.
Kommt leider nicht. Aber wir sind ja geile Leute hier. Und wir haben da möglicherweise ein nettes Schmankerl für euch aufgezeichnet, das wir eigentlich dann erst im April bringen wollen.
Wollten.
Ja. Aber das kommt dann halt diese Woche schon. Geht's um Katzen?
Ja.
Mehr sage ich nicht. Katzen, da ist Pascal auch noch mit dabei.
Ja, es geht um Katzen und Getränke.
Katzen und Getränke und den Rest könnt ihr euch denken. Wir reden natürlich über Puss in Boots, der gestiefelte Kater.
Ja, und wenn ihr über den neuen Jason Statham Film Sachen wissen wollt, dann müsst ihr auf Filmstadt sehen.
Genau, dann
da schreiben wir auf jeden Fall drüber.
Kritik zu. Ja. Und das war's von uns. Ich sage danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.